Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus an diesem Montag. Wir haben vier Themen. Bundesratswahlen, dann Liz Truss. Wie lange noch? Ukraine und Elon Musk. Also, Bundesratswahl, Albert Rösti laut Umfragen klar an der Spitze, viele positive Artikel in den Zeitungen, ein klarer Fall für Kommissar Köppel. Der Contrarian Journalist, der das Gegenteil von anderen schreiben muss, wo alle anderen schreiben, und liefert den Angriff nicht persönlich, sondern setzt seinen Schreibsoldaten Hubi Moser in Gang gegen den Rösti. Und jetzt frage dich, Markus, du als Insider, der Köppel ist ja nahe beim Blocher, der macht nichts gegen die klaren Interessen des Blocher. Will denn der Blocher den Rösti verhindern? Oder hat er einfach die Angst, das Thema Bundesratswahlen ist schon abgefeiert und will das noch ein bisschen länger in der Öffentlichkeit behalten, damit man noch länger über die SVP redet? Was meinst du?
Ich glaube, das Zweite stimmt und das Erste, glaube ich, ist anders. Christoph Blocher weiss ganz genau, dass es immer gut ist, wenn die Leute sagen, der ist nicht näher beim Blocher, dann wird er sicher gewählt. Und beim Albert Rösti tut dem Albert Rösti das nur gut. Wenn die Leute das Gefühl haben, ja, das ist ein Streit und Herliberg findet es nicht so richtig gut, und wenn dann der Roger Köppel auch noch in diese Richtung argumentiert, dann ist das hervorragend, weil dann kommt das Parlamentsgefühl über, wir können den SVP 1 auswischen und dann wählen es den Rösti. Nein, also nach meinen Informationen, Christoph Blocher findet den Rösti gut, hat ihn immer gut gefunden, das war auch meine Erfahrung gewesen. Ich habe nie etwas Negatives gehört über den Albert Rösti von Christoph Blocher, der ist völlig auf Linie. Man kann sich fragen, ist das der richtige Mann, eben Bern, und er ist ein sehr netter und ein verbindlicher. Aber in der SVP ist langsam die Einsicht auch gewachsen, dass man mit solchen Leuten im Bundesrat durchkommt und sonst eigentlich nicht. Und das Zweite, was du sagst,
sag noch bitte.
Ja, das Zweite, glaube ich, stimmt schon. Also, dass natürlich die SVP das Gefühl hat, ja, wir müssen schon schauen, dass das irgendwie das Thema bleibt. Und sicher glaube ich auch, dass der Roger das Gefühl hat, der müsste da noch ein bisschen etwas sagen, was ein bisschen auffällt. Aber ich bin nicht sicher, ob es koordiniert ist. Der Hubi Moser kannst du in dem Sinne auch nicht unbedingt nicht koordinieren, sondern der Hubi Moser hat jetzt einfach mal die Geschichte gemacht. Und der Roger hat es dann aufgenommen.
Gut, also so viele andere sind ja genannt worden, nur einer nicht, der Roger Köppel. Das hat ihn ganz bestimmt verletzt, und seine Doppelrolle als Chef von einer Wochenzeitung und Politiker ist immer klar, dass es Interessenkonflikt gibt, in dem Moment ist es sogar evident. Er hat ja sogar den Toni Brunner kritisiert. Der hat in meiner Sendung gesagt, der Köppel würde nie gewählt. Und jetzt ist sogar der Köppel auf den Toni Brunner losgegangen. Also, das ist ja eine Verletzung, habe ich das Gefühl.
Das kann schon sein. So wie ich den Roger kenne, glaube ich auch, dass er ihn wahrscheinlich ein bisschen irritiert hat, dass er überhaupt kein Thema ist, aber seit der Russland-Krieg führt, ist das, glaube ich, ziemlich klar, dass er ein sehr starker Aussenseiter geworden ist in Bern. Und das Zweite ist, das hast du vorher angesprochen, es ist halt so, es haben viele Leute auch Angst vor ihm, sogar in der eigenen Fraktion, weil sie immer wissen, wenn ich einen Fehler mache, dann kommt das in der Welt durch, dann sehe ich alt aus. Und deshalb ist die Doppelrolle ganz sicher eine Belastung.
Gut, der Heinz Tendler ist ja noch ein Kandidat, Finanzchef vom Kanton Zug. Du hast ihn über den grünen Klee gelobt. Und warum? Weil Zug ist ein Steuerparadies, entzieht anderen Kantonen so Steuern, hat darum Überschüsse. Dazu hat man noch Kryptovalidität, grosse Erwartungen sind Platz, nicht nur bei Bitcoin, auch bei den Stablecoin in den USA zum Teil schon pleite. Es kann dort auch zu einem Kollaps noch kommen. Aber du findest das grossartig. Dabei ist doch Zug immer mehr das Monaco von der Schweiz.
Ja gut, was hast du gegen Monaco? Nein, das ist meiner Meinung nach eine völlige Fehleinschätzung, die sehr stark von den Medien geprägt wird. Zug ist schon lange viel mehr als nur tiefe Steuern oder Briefkastenfirmen oder Oligarchen und so weiter. Zug ist extrem stark, auch industriell. du kannst dich erinnern, Landis & Gier war mal eine grosse Firma, die gehört jetzt zu Siemens. Nein, aber Siemens ist jetzt sehr stark vertreten in Zug. Und wenn Deutschland weiter so in Arkus runterfährt, könnte es sogar mal sein, dass Siemens nachher mal auf Zug kommt, ganz Siemens. Holcim ist jetzt in Zug, das ist einer der grössten Zementkonzerne der ganzen Welt.
Ja, eben Zug, auch Steuern.
Nein, Zug Steuern. Ist auch extrem wirtschaftsfreundlich. Novartis ist dort, Roche ist dort. Warum sind die alle dort? Nein, die sind nicht nur Steuergründer. Roche hat etwa, glaube ich, weiß nicht, etwa mehrere tausend Leute, Arbeitskräfte dort stationiert. Weil Zug Behörden hat, die total wirtschaftsfreundlich sind, unkompliziert, flexibel. Du als Radio 1, du wirst sofort als Kunde wahrgenommen, du wirst gut behandelt. Nein, jedes Problem, das du hast, musst du nicht mit der Corinne Mauch die ganze Zeit kehren, sondern du hast einen Heinz Tendler, der dir sagt, Roger, was kann ich für dich tun? Also auch für das Radio 1 würde sich das lohnen. Ich finde, Nebelspalten hätte sich unbedingt in Zug niederlassen. Das war ein Fehler, gewesen, wo ich jetzt noch bedauere.
Ja, aber gut, die haben ja, jetzt zahlen ja keine Steuern, ich mache ja keine Gewinn.
Ja gut,
aber
wir bringen Know-how, das wahnsinnig ist. Weißt?
Wahnsinnig genau. Also es hat ja viele Experts, unglaublich viele Experts im Kanton Zug. Normale Leute können sich dort fast keine Häuser oder Wohnungen mehr leisten. Ist alles so teuer geworden. Und jetzt der Tändler, wo du sagst, der soll jetzt kommen, weil der ist ein Erfolgstyp. Im Gegensatz zu den Berner, wo alles loser sind, Bettler etc. Aber jetzt nochmal eine Hand aufs Herz, oder? Du als Blocher-Insider. Was sagt denn der Blocher zum Tändler?
Tändler hat er nicht so gern. Das ist also auch ein wichtiger Punkt. Nein, das ist. Aber ich habe es auch geschrieben. Muss also auch ehrlich sein. Ich habe geschrieben, die Chancen sind gering, weil er ist einerseits Aussenseiter. Das Parlament wählt eigentlich nie Leute, die nicht im Parlament waren, außer das ist ein Notfall. Aber sonst nie. Das ist das Erste. Zweitens, Zug ist, so wie du selber jetzt auch gesagt hast, merkt man ja alle die absolut unbestätigten Vorurteile, die da kommen. Die sind auch in Bern sehr verbreitet, wo natürlich genauso viele Etatisten hocken wie in Zürich. Also, er hat keine Chance. Da bin ich absolut überzeugt. Und es ist auch so, eben, Christoph Blocher ist jetzt auch nicht gerade ein Fan von Heinz Tändler. Das weiss ich nicht, warum das eigentlich. Das sind eher persönlich. Nicht unbedingt. Das kann auch total ein Vorteil sein. Samuel Schmid, Adolf Oggi, Evelyn Lippmann-Schlumpf. Ja. Das sind alles Leute, die in Herliberg nicht gross angeschrieben waren. Das Parlament macht häufig das Gegenteil von dem, was der Christoph Blocher will. Und deshalb sage ich dir noch einmal, der Rösti muss jetzt ein kleines schiefes Licht gestellt werden in der SVP. Sonst könnten noch gewisse Leute plötzlich das Gefühl haben, das ist einer, der es wünscht in Herliberg. Und da bin ich absolut sicher, der ist in Herliberg sehr wohlgewogen.
Okay, also unglaubliche Verrenkungen, die wir da machen. Jetzt ist noch die Michelle Blöchlin gekommen aus Nidwalden, weil man hat ja gesagt, der Toni Brunner hat gesagt, es braucht eine Frauenkandidatur. Chancen im Prozent?
0,12. Nein, das ist ein No-Name. Und sie ist auch, übrigens auch in der Partei nicht sehr wohl gelitten, hat auch noch keinen Leistungsausweis. Also
gut, wir wissen, wie das ausgeht, weil wir haben in dieser Sendung wirklich einen Blocher-Intimus immer da. Und damit wissen wir, was dort passieren wird am 12. Dezember.
Ja, aber ich wollte noch eine Botschaft. Nein, Roger, es ist eine wichtigere Botschaft, wo nämlich nicht ist, wer Loser ist und wer nicht, sondern das muss auch in deinem Interesse sein. Uli Maurer ist ein Zürcher. Es kann nicht sein, dass wir nachher eine Regierung haben, wo 7 Leute hocken, wo alles Leute sind, die aus Kantonen kommen, die nur die hohle Hand machen. Und das ist nicht gut für die Eidgenossenschaft. Es kann nicht sein, dass die Leistungsträger nicht mehr in der Regierung vertreten sind und die ganze Zeit nur zahlen. Ja, es ist so. Schau, Roger, am Schluss vom Tag ist klar, ein Kanton, der es nicht anbringt, dass er einen guten Haushalt hat, dass er blüht. Ich meine, Bern ist so ein riesiger Kanton, so ein guter Kanton, dass die so absolut ablösen. Das ist der Kanton. Es ist nicht der Rösti, was das Problem ist, aber der Kanton ist ein Desaster.
Gut, also ich habe nicht das Gefühl, dass der Kanton Zürich durch den Uli Maurer wahnsinnig profitiert hat. Aber ich weiss jetzt etwas anderes, dass der Weg für den Daniel Josic, wenn es eine Vakanz gibt, bei der SP wird natürlich viel besser. Der ist schon fast halb gewählt als nächster Zürcher Bundesrat, sehe ich das richtig?
Er hat sehr ein gutes Argument mit dem, dass er ein Zürcher ist, aber er ist natürlich auch nicht extrem beliebt in seiner Partei, gell? Also der hat noch
aber er muss in der anderen Partei
Weg. Ja, aber er muss nominiert werden. Und über das schafft, sehen wir dann.
Reden wir über Liz Truss. Sie ist englische Premierministerin seit 6 Wochen. Ist in extremen Nöten. Vor 3 Wochen hast du sie da in höchsten Tönen gelobt. Auch ihren Finanzminister, der Kwasi Kwarteng. weil er massiv hat die Steuern senken, ebenso die Liz Truss. Weil Steuern sind ja für dich immer und überall des Teufels. Nun, er ist weg, der Quasi-Quateng, ist rausgeknallt worden. Und der Nachfolger, Finanzminister Jeremy Hunt, hat alles rückgängig gemacht, was die Liz Truss verkündet hat. Und die Glaubwürdigkeit von dieser Premierministerin ist total im Keller. Was sagst du da dazu?
Abtreten, sofort kommen. Das ist jetzt also die grösste Flasche, die ich erlebt habe. Nein, das ist ja wahnsinnig. Nein, Katastrophe.
Aber das, du hast ja das gut gefunden.
Ja, nein,
sie ist der, könnte der grösste ja, Flop in der englischen Politik
sein. Sie sollte doch nicht nachgeben. Sie sollte doch nicht nachgeben. Also, meine,
hat doch nachgeben.
Ja, eben. Das sollte sie doch nicht.
180 Grad das,
ja,
ist Katastrophe.
Nein, und ich meine, wie sie den Quarteng jetzt rausgerührt hat, einen absolut fähigen Mann. Ich lese übrigens jetzt seine Bücher. Unglaublich gute
Wirtschaftshistoriker.
Historiker. Nein, super gut. Ja. Nein, das ist ja jenseits von Gut und Böse. Es ist ja menschlich jenseits von Gut und Böse. Das macht man einfach nicht. Und es ist so schwach. Also die wird nie mehr ihre Autorität zurückgewinnen. Da bin ich überzeugt. Ja.
Also gut, nach dem Boris Johnson, das ist eine weitere Blamage für die konservativen Leute, die den Brexit verbrochen haben, die du immer wieder gelobt hast.
Nein, nein,
England
nein.
Trudelt immer mehr Richtung Abgrund. Markus,
nein.
Diesen Leuten, die du gelobt hast.
Jetzt haben sich die Leute durchgesetzt in der konservativen Partei, die eben wo also die Weicheier sind. Der Weicheier-Konservativismus, das sind die Linksfreisinnigen. Wenn du in den Abgrund sinken willst, musst du linksfreisinnig
werden. Die Börse ist abgebrochen.
Ja,
die
Börse ist doch egal. Die Börse bricht
überall zusammen. Der Pfund ist abgegangen, Markus. Ja, hör doch Weicheier.
Ja, und jetzt? Jetzt geht es halt mal runter.
Jetzt hat es müssen stoppen, weil
es ist doch gleich. Nein, look. Also Bank of England hat natürlich auch ganz eine grusige Rolle gespielt, aber die Liz Truss ist selber schuld, wenn sie sich hier beeindrucken. Nein, also Roger, ehrlich, das ist jetzt so peinlich. Und ich muss schauen, jetzt kommt noch der Boris Johnson am Schluss zurück. Zu deiner grossen Freude.
Ja, nein, zu deiner natürlich.
Nein, also reden wir nein, nein, ich will nicht mehr. Nur mit Dominic Cummings. Nur mit Cummings. Und ohne Frau, dann ist gut.
Der Cummings, der ist ja weg.
Eben. Wenn der Johnson wieder käme mit dem Cummings ohne und sich, scheiden würde von der Kerry, dann ist
noch?
Gut.
Okay, also alles wird nicht passieren. Reden wir über die Ukraine. Seit einer Woche gibt es Terrorangriffe durch Raketen und Drohnen gegen ukrainische Städte. Die haben keine militärische Bedeutung, aber psychologische. Menschen sterben. Das ist positiv, aber. Und da gibt es etwas Positives. Jetzt gibt es endlich weitere Luftabwehrsysteme, die der Zelensky seit Monaten gefordert hat, ohne Chance. Jetzt wollen sie alle liefern und damit die neue Eskalation von einem angeschlagenen und beleidigten Putin nach den Attacken auf sein Paradeprojekt zwischen Russland und der besetzten Krim. Diese neue Eskalation ist für den Putin der nächste Rohrkrepierer. Einverstanden?
Absolut, sehe ich genau gleich. Also das ist, aber gut, man hat ja schon gemerkt, dass er meiner Meinung nach sehr angeschlagen ist intern. Also ich glaube, er ist, das ist übrigens das ist ein Liz Truss-Fall, der jetzt hier läuft. Nein, sicher. Putin, habe ich auch das Gefühl, leckt und er ist der am Gewackeln. Und ich meine, die absolut ziellosen, aber sicher tödlichen Bombardements in Kiew und so weiter, völlig sinnlos, bringt überhaupt nichts militärisch. Denn das Umfuchteln mit Atombomben, es ist ja langsam lächerlich. Es gibt fast niemanden, der das ernst nimmt. Nein, komm, also, der ist auch am Ende, ja.
Also, die Optionen für den Putin werden immer weniger. Timothy Snyder ist ein Russland-Spezialist, hat einen bemerkenswerten Artikel gestern abgedruckt in der NZZ am Sonntag gesagt, für ihn ging es bald nur noch ums Eis, ums Überleben als Staatschef in Moskau. Dort muss er seine ganze Aufmerksamkeit hinrichten und es ist mehr als fraglich, ob ihm da dabei ein Atomschlag in irgendeiner Form nützen würde. Ich glaube, der hat das richtig gesehen. Du auch?
Absolut. Und ich meine, du kannst unbedingt hören, mein Interview mit dem Thomas Süssli, Bern einfach, mit dem Nebelspalter. Thomas Süssli hat es wirklich unseren Armeechef sehr, sehr gut erklärt, warum Atomschlag überhaupt keinen Sinn macht für den Putin. Und zwar jetzt einfach streng militärisch angeschaut. Oder solange, dass du, entweder machst du einen grossen Atombombenangriff wie Nagasaki oder Hiroshima, wo du politische Ziele erreichst, aber das erreichst du nicht, wenn der andere nachher dir auch Moskau zerstört. Und das will er ja nicht. Und das Zweite ist taktisch. Kann er sie gar nicht einsetzen, weil die zwei Armeen sind viel zu stark näher aufeinander. Er kann die gar nicht einsetzen, ohne dass er seine eigenen Leute gefährden würde. Also, und der Süssli hat gesagt, das finde ich interessant, das habe ich so deutlich noch nie gesagt, gehört. Er hat gesagt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass er nukleare Waffen einsetzt. Und auch unsere Geheimdienste gehen überhaupt nicht davon aus. Also einfach noch an die Adresse von den Leuten, die wahnsinnig Angst haben, dass es einen Atomkrieg gibt, halte ich nicht für sehr wahrscheinlich.
Gut, also hoffen wir, dass das stimmt. Es wird immer schwieriger für den Putin. Mit seinen Flugzeugen hat er ja nie die Lufthoheit über die Ukraine erreichen können. Man hat am Anfang gesagt, eine No-Fly-Zone muss man machen. Das wäre es gar nicht gewesen, weil er ja vor allem Raketen und Drohnen eingesetzt hat. Jetzt gibt es dann die neu gelieferten Luftabwehrsysteme und damit kann sich die Ukraine dann immer besser schützen. Machen wir kurz Werbung und reden dann über den Elon Musk.
Einfach die richtigen Kunden finden. Einfach werben, ohne Streuverluste. Einfach mehr Neukunden gewinnen. Einfach profitablere Kundenbeziehungen aufbauen. Einfach mehr Umsatz machen. Lassen Sie Daten für Ihren Vertrieb arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Also ich muss am Anfang gerade einen Disclaimer machen. Ich bin ein riesen Fan von Elon Musk. Ich habe seine Brillanz gesehen. Ich war einer der ersten 20 in der Schweiz, der vor bald 20 Jahren einen Tesla gefahren hat. Er hat auch fantastisch geleistet mit SpaceX, Weltraumrakete. Hat er revolutioniert. Alles gut. Und jetzt will er auch noch die Welt retten mit einem Russland-Friedensplan. Die Hybris hat zugeschlagen und es zeigt sich wieder mal, Genie und Wahnsinn ist wirklich, wirklich nahe zusammen.
Ja, das kommt drauf an. Ich würde jetzt eher sagen, Unternehmer sind nicht unbedingt die besten Politiker. Und umgekehrt, oder? Also, ich finde...
Ja, aber er will das eben machen. Er will alles machen. Er wollte Twitter kaufen.
Ja, hat er jetzt.
44 Milliarden. Und jetzt hat er dann plötzlich gemerkt, das ist nicht so lässig und so. Und dann hat er wollte zurücktreten. Jetzt muss er es aber gleich machen. Also er hat sich also auch vertan. Also total vertan in letzter Zeit. Das ist alles Hybris, meiner Meinung nach.
Ja, das ist klar. Aber das haltest du ja nicht aus. Wenn, ich meine, das ist ja dir auch so gegangen. Wenn 30 Jahre gelobt wirst, hast du ja das Gefühl, du hast alles erfunden. Nein, das ist ja hart, oder? Also Elon Musk ist jetzt nicht nur von dir immer gelobt worden und ich habe ihn zuerst ja eher kritisiert und jetzt bin ich total Fan. Finde nach wie vor eine unglaublich interessante Figur. Bei Twitter bin ich auch nicht sicher, ob er das wirklich zu Erfolg führen kann. Hybris, ja, ich glaube auch, dass er sich ein bisschen viel sich jetzt zumutet. Gleichzeitig muss ich sagen, inhaltlich, der Friedensplan ist natürlich birrenweich, weil ich finde, die Russen sind eben genau jetzt in einer Situation, wo du völlig klar merkst, es ist ein bisschen wie Deutschland im Sommer 1918. Denen musst du jetzt nicht Friedensverhandlungen anbieten, weil sie sind total in der Defensive. Sie sind am Verlieren. Die Russen brauchen jetzt nicht Friedensverhandlungen, sondern sie sollen sich einfach zurückziehen. Und dann können wir darüber verhandeln, wie es weitergehen soll. Aber solange sie noch Truppen haben in der Ukraine, gibt es eigentlich keine Verhandlungen. Übrigens auch etwas, was Thomas Süssli auch gesagt hat, finde ich einen interessanten Punkt. Oder? Wenn du jetzt würdest Friedensverhandlungen anfangen mit den Russen, dann könnten sie die ganzen Gebiete, die sie jetzt immer noch besetzen, einfach anfangen zu befestigen. Du hast keine Ahnung, was sie nachher machen würden. Es ist völlig klar, jede Verhandlung kann erst anfangen, wenn die Russen zuerst sich zurückziehen aus allen Gebieten, die sie besetzt haben. Über Krim könnte man noch reden, aber sonst müssen sie überall raus. Und dann könntest du ja so eine Idee mal anschauen, die der Elon Musk gebracht hat. Aber auch diese Idee ist letzter 10 Jahre zu spät. Eigentlich hätte man vor 10 Jahren müssen überlegen, was können wir machen mit diesen Gebieten, die klar russischsprachig sind. Sollen wir da ein Referendum abhalten oder nicht? Kontrolliert von den Norwegern und von den Schweizern. Das wäre nicht so eine blöde Idee gewesen vor 10 Jahren, aber jetzt geht es nicht mehr.
Jetzt ist reine russische Propaganda, nur im Sinn von Putin, völliger Unsinn. Und es ist ja besonders seltsam, weil mit Starlink, seinem Satellitensystem, hat die Ukraine unglaublich geholfen, wo dort andere Sachen zusammengebrochen sind. Internet ist zusammengebrochen, muss übrigens noch sagen, UKW ist weitergegangen, einfach das noch am Rand. Und eben auch Starlink vom... Ja, ja.
Radio 1 kann also, jederzeit
Also hat will dann zurückbuchstabieren, hat gesagt, die Kosten für das System sind zu hoch. Hat Kritik gegeben, hat wieder zurückbuchstabiert. Also das ist alles nicht so ganz nachvollziehbar. Hat ja auch ein seltsames Privatleben, hat viele Kinder von mehreren Frauen. Dann hat er zum Teil unaussprechbare Namen gegeben, mit denen die armen Kinder irgendwie umgehen müssen. Und jetzt ist er natürlich eben der, der so Sachen rauslässt. Er ist ja ein bekennender Asperger, wie er selber erzählt, langweilt sich immer wieder, haut dann irgendwelche Tweets raus, wo er sich dafür muss entschuldigen muss. Ich glaube, es ist ein riesiges Klumpenrisiko für seine Firmen, eben vor allem Tesla natürlich und SpaceX. Und irgendjemand müsste den oben abholen, aber da gibt es offenbar niemanden.
Ja, das ist unmöglich. Das ist wie ein anderer Freund von uns beiden. Donald Trump kannst du auch nicht so leicht abholen. Das ist doch so. Es gibt einfach Leute, deshalb ist er ein genialer Unternehmer, aber irgendwann stellen sich halt geniale Unternehmer dann auch in die Luft sprengen. Tesla ist halt auch ein Problem, obwohl du das vor 20 Jahren gekauft hast. Das Problem ist einfach, wenn die Leute langsam 10 Jahre das Gefühl haben, es gibt keinen Strom mehr, dann ist eben Tesla auch nicht mehr so gut. Die Stromproduktion muss halt, die Stromproduktion musst halt auch machen mit AKW. Können wir das wieder mal besprechen? AKW. Nein. Aber ich habe nicht so Sorgen. Ich habe nicht so Sorgen um den Musk, ehrlich gesagt. Eigentlich habe ich zum Beispiel das Gefühl, Twitter, das schafft er.
Gut. Also, es ist ja einfach so wie ein Hollywood-Katastrophenfilm. Elon saves the world. Und da wird er sich sehen, in dieser Rolle. Und kommt er irgendwie nicht mehr ganz raus. Und, also gut, seine Sachen, die gut sind, finden wir toll. SpaceX ist toll. Tesla ist toll. Starlink ist toll. Da die tausenden Satelliten, die noch aufgejagt haben, die mitgeholfen haben, dass sich die Ukraine wirklich auch retten konnte bis jetzt. Und der Rest ist einfach Schrott. Und jetzt wollen wir schauen, wie das weitergeht, ob er sich dann definitiv noch zu Lachnummern entwickelt.
Gut, aber wir sind dankbar, weil wir können immer über ihn reden. Und das ist schon auch, das ist eine Riesenleistung. Es gibt nicht viele Unternehmer auf der ganzen Welt, die so die Leute können beschäftigen können, die so ein Gespür haben, wie sie immer wieder rein wollen. Also wenn auch bei der Ukraine das zuerst mit dem Satellit, jetzt mit dem Friedensplan und so weiter. Obwohl Asperger, er hat schon ein irrsinniges Feeling für das, was die Leute beschäftigt und wie er auch natürlich immer wieder ins Rampenlicht kommt. Das ist klar, das braucht er. Aber es ist auch immer wieder interessant, was er bringt. Also von dem her, ich bin sehr dankbar, dass wir solche Leute haben und nicht 15, was soll man jetzt sagen, irgendwelche langweilige Manager, die wir genug haben in der Schweiz zum Beispiel.
Gut. Also, aber wenn es dann zu totalen Hybris kommt, das weiss man, dann scheitern die Menschen, weil es einfach nie genug ist, weil sie immer noch die nächsten Nummern machen müssen, wenn man schaut. Ich schaue dem sehr gespannt zu, eben schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und wenn wir schauen, was sich da entwickelt. Okay, wir sind am Schluss von dieser Sendung. Nächste Woche übrigens keine Sendung, aber in zwei Wochen am Montag sind wir wieder da natürlich. Ganz einen schönen Abend und viel Vergnügen mit dem Programm von Radio 1.
Es wird 6:30 mit Subaru, der 4x4. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.